Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Ihr Lieben, es freut mich, dass wir heute hier wieder zusammen sein können, um gemeinsam über Gottes Wort nachzudenken. Und wie ihr hier an der Anzeige schon seht, heute mal über ein etwas eher außergewöhnliches Thema nachzudenken, nämlich über die Mathematik. Ich meine, hier in Bogenhofen haben wir ja viele Theologen unter uns und deshalb haben wir es gut. Geistliche Speise vom Feinsten wird uns Sabbat für Sabbat kredenzt. Als ich darüber nachgedacht habe, was ich studieren könnte, na, da wusste ich noch nicht, was STA bedeutet. Und eine Bibel hatte ich auch noch nie in Händen gehalten. Und so ist Theologie nicht in Frage gekommen, sondern da habe ich mich für die Physik entschieden. Und das Werkzeug der Physiker, das ist die Mathematik. Machen wir das ein bisschen zur Seite. Das Werkzeug der Physiker ist die Mathematik und über die Mathematik möchte ich eben heute etwas nachdenken. Deshalb habe ich meine Predigt überschrieben mit dem Titel 1 durch X und das ewige Leben, wie uns auch die Mathematik helfen kann, vielleicht den einen oder anderen Gedanken, den wir in Gottes Wort finden, noch ein Stück weit besser zu verstehen. Ich habe diese Predigt in insgesamt 7 Punkte und eine Zusammenfassung eingeteilt. Der erste Punkt ist, wie er nicht ewig lebt. Ich weiß nicht, vielleicht hat eine oder andere von euch von mir schon mal diesen Ausspruch gehört. Wer nicht ewig lebt, hat nie gelebt. Das ist ein Stück weit so ein Motto von mir. Wer nicht ewig lebt, hat nie gelebt. Und ich möchte euch heute die Details, wie ich da drauf komme, auf diesen Gedanken mal etwas näher bringen. Wir sehen hier diese Funktion 1 durch x, die meiner heutigen Predigt ein Stück weit den Titel gegeben hat. Also diese rote Linie ist praktisch der Graph dieser Funktion 1 durch x, wobei das nicht ganz stimmt. Eigentlich, was wir hier sehen, ist eigentlich 100 durch x. Und zwar habe ich 100 deshalb gewählt, Entschuldigung, weil 100 Jahre ist eine lange Zeit, oder? 100 Jahre, wenn wir das menschliche Leben so betrachten, das ist so mehr oder weniger so das Maximum. Es gibt kaum jemanden, der älter als 100 Jahre wird heute, also in heutiger Zeit. Wobei ich tatsächlich aktuell jemanden kenne, der jetzt vor kurzem seinen 101. Geburtstag gefeiert hat, vor wenigen Wochen. Aber das ist sehr selten. 100 Jahre sind für uns Menschen eine sehr, sehr lange Zeit. Ich weiß nicht, haben wir Kinder hier, die 10 Jahre alt sind? Haben wir jemanden, der 10 ist oder so ungefähr? 8, 9, 10 Jahre. Also, ihr hier vorne, ihr seid vielleicht nicht 10, aber was würdet ihr sagen, sind 100 Jahre lang? 100 Jahre ist richtig lang, oder? Ich meine, ist klar, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden habe, der 10 Jahre alt ist und ich schaue mir hier meine Kurve an, dann wäre der etwa vom Alter her etwa hier und wenn ich das nach oben ziehe, dann stelle ich fest, oh, 100 geteilt durch 10, das ist 10. Also das heißt, für einen 10-Jährigen sind 100 Jahre 10-mal das ganze Leben. Das kann man sich nicht vorstellen, oder? Wenn dann die Zeit vergeht, na, dann kommen wir auf der Kurve da immer weiter nach unten. Also wenn ich mein eigenes Leben betrachte, 63, und hier dann, oh, dann bin ich schon viel näher, viel weiter unten. Das ist nicht mehr 10, das ist dann bloß nur 1,6 oder ich weiß nicht genau. So um den Dreh, wenn man die 100 Jahre mit durch 100 teilt, dann kommt 1 raus und so weiter. Und ihr seht, diese Kurve, je mehr Zeit vergeht, wird das immer kleiner, ja? Und wenn wir das jetzt anwenden auf das Leben, dann und uns diese Kurve betrachten. Ich meine, es ist immer schwierig, sich solche Dinge ja vorzustellen. Und da heißt es ja, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und so habe ich mir gedacht, wie könnte man das was ich jetzt versucht habe, mit dieser Funktion darzustellen, wie könnte man das vielleicht anderweitig irgendwie darstellen? Und so habe ich jetzt diese Art gewählt. Ich weiß nicht, ob das glücklich ist. Schauen wir mal. Hier haben wir diese große rote Fläche. 100 Jahre, sage ich jetzt mal. Das ist viel für uns Menschen. 100 Jahre, sehr, sehr viel. Wenn wir das aber jetzt zum Beispiel mit 200 Jahren vergleichen, dann wird das schon weniger dann. Na, ist bloß noch die Hälfte. Mit 400 Jahren verglichen, dann wird es immer kleiner. Und wenn dann die Zeit vergeht, auch das Leben vergeht und man diese 100 Jahre zum Beispiel mit 100.000 Jahren vergleicht, dann stellen wir fest, oh, da ist nicht mehr viel da. Dann ist das nur noch dieser Zeitraum, der uns so unglaublich lange vorkommt, der unser Vorstellungsvermögen schon sprengt, ist dann bloß noch so eine ganz, ganz dünne Linie. Und ihr Lieben, der spannende Punkt ist ja, was heißt denn das, wenn ich in 100.000 Jahren 100 Jahre lebe? Dann heißt es, dass ich immer tot bin. Den Rest der Zeit bin ich immer nur tot. Und darum eben dieser Gedanke, dieses Verhältnis Leben zu Tod, wenn ich das bilde und der Tod nach unendlich geht, weil wer nicht ewig lebt, ist ewig tot, oder? Wer nicht ewig lebt, ist ewig tot. Also wenn der Tod ewig wird und ewig, das heißt unendlich, dann ist das Ergebnis, egal wie lange das Leben dauert, im Vergleich zur Unendlichkeit ist es null. Nichts. Das ist eigentlich sogar die Definition, die mathematische Definition der Null, eins durch unendlich. Dann bleibt nichts übrig. Übrigens, für diejenigen von euch oder auch von unseren Zuschauern, die ein fundierteres Wissen über die Mathematik haben, die wissen natürlich, dass man das so nicht schreiben darf. Das weiß ich auch, aber wenn ich jetzt mit Grenzwertbetrachtungen komme, dann lauft ihr alle davon. Also insofern bitte ich all diejenigen, die die Mathematik im Detail kennen, das zu entschuldigen, dass das nicht ganz exakt ist. Aber vom Prinzip her stimmt's. Wenn ich nicht ewig lebe und deshalb ewig tot bin, dann ist das Verhältnis zwischen Leben und Tod null. Und so eben dieser Gedanke, wer nicht ewig lebt, hat nie gelebt. Der nächste Punkt, der Wert eines Menschen. Ellen White schreibt, das finden wir in Testimonies, Christus wäre auch für einen einzigen Menschen gestorben, damit dieser hätte ewig leben können. Ich denke, dieser Ausdruck, diese Aussage soll uns zeigen, wie wertvoll jeder Mensch für Gott ist. Und wenn wir über den Wert des menschlichen Lebens nachdenken, dann denke ich, kann uns die Mathematik da auch wieder ein Stück weit weiterhelfen. Wie bestimmt sich der Wert eines Lebens? Wobei, ganz wichtig, ein Satz noch voraus. Ich sage nicht, dass es unwertes Leben gibt. Bitte versteht mich nicht falsch. Und jeder, der unser Leben kennt, der weiß, dass ich auf so eine Idee niemals kommen würde. Bloß damit keine Missverständnisse aufkommen. Aber wenn wir über den Wert des Lebens nachdenken, ich denke, wir sind uns einiger, dass es mehr oder weniger erstrebenswertes Leben gibt. Und wenn wir darüber nachdenken, was das Leben für uns wertvoll macht, dann kann uns eben die Mathematik ja auch helfen. Wenn wir uns so ein Leben anschauen, wie das ist, ja, das beginnt, wenn das ein Baby zur Welt kommt, ist es hilflos, es kann nichts, es muss gefüttert werden, es ist auf Hilfe angewiesen, aber sehr schnell wachsen die Kinder heran, werden selbstständiger, nehmen zu an Kraft, an Weisheit, an Verständnis, dann kommen vielleicht, wenn man älter wird, Verantwortung kommt hinzu, Familie kommt hinzu, Einfluss kommt hinzu, aber wenn die Zeit vergeht, naja, dann nehmen die Kräfte wieder ab und irgendwann endet das Leben. Dann gibt's vielleicht natürlich Leben, die beginnen schneller, ja. Die starten schon ganz anders durch, erreichen ganz andere Höhen. Menschen, die vielleicht wirklich Einfluss haben und wirklich reich sind und Elon Musk heißen oder was weiß ich. Aber auch so ein Leben wird irgendwann ja, zu Ende gehen. Die Kräfte werden schwinden, der Einfluss, was auch immer. Es nimmt ab und irgendwann geht es zu Ende. Und dann gibt es Leben, naja, die beginnen schon schwierig, gehen durch Höhen und Tiefen und enden ohnehin viel zu früh. Und wenn wir jetzt über den Wert eines Lebens nachdenken, was wir uns wünschen würden, man, jeder Mensch wünscht sich, dass er ein gutes Leben führt und dass er lange lebt, oder? Also man, wenn man einigermaßen psychisch gesund ist, dann ist das, was man möchte. Und wenn ich das jetzt mit den Mitteln der Mathematik bestimmen sollte, dann würde ich jetzt einfach hergehen und würde das Integral bilden. Das Integral, das ist die Fläche unter dieser Kurve, die ich hier gezeigt habe. Und da merkt man, ja, die grüne Fläche, die ab bis zur X-Achse runtergeht, die jetzt bloß verdeckt ist, die grüne Fläche ist natürlich viel größer als die rote, ja, und noch viel größer als die gelbe Fläche. Also da merkt man, wenn man ein gutes Leben hat und lange lebt, das ist was wert, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn wir das jetzt vergleichen, zum Beispiel mit dem Leben eines Methusalem, ja, 969 Jahre hat er gelebt, er hat eine unglaublich enge Beziehung zu Gott gepflegt. Das heißt, ich denke, das war auch von der Qualität her ein sehr gutes Leben. Und Methusalems Leben ist ja auch nicht dahingeschwunden, dass er dann, was weiß ich, die letzten 100 Jahre bloß noch dahin gedämmert hat. Nein, keineswegs. Er war kräftig und gesund bis zu dem Tag, wo Gott ihn kurz vor der Flut zur Ruhe gelegt hat. Und da merken wir, diese Fläche ist noch viel größer. Und wenn wir jetzt über die Faktoren nachdenken, die den Wert eines Lebens bestimmen, dann stellen wir fest, das sind 2 oder 3 Faktoren. Da haben wir die Qualität und Dauer, darüber habe ich schon gesprochen. Aber wir merken auch, wenn ich jetzt zum Beispiel aus Gottes Sicht vielen Menschen helfen kann, ja, dann habe ich natürlich ganz oft, wenn ich 1000 Menschen helfe, habe ich 1000-mal diese Flächen da, diesen Wert. Und dann wird es ganz viel. Und vor diesem Hintergrund ist es eigentlich gar nicht sinnvoll, dass Jesus jetzt für einen einzigen Menschen gestorben wäre. Aber schauen wir uns diese Bilder nochmal an. Und wenn wir jetzt uns das anschauen, wie diese Flächen immer größer werden, dann könnt ihr euch vielleicht schon vorstellen, was kommt, wenn ich jetzt von einer Welt reden würde, in der die Qualität des Lebens viel besser ist, viel höher. Wenn wir uns das hier anschauen, dann sehen wir, dass das immer größer wird. Und wenn wir uns ein Leben auf der neuen Erde vorstellen, wo wir in der Gegenwart Gottes eine Qualität haben werden, die dem, was wir heute kennen, überhaupt nicht zu vergleichen ist, ohne Leid, ohne Sorgen, wahrscheinlich unendlich gut und das auch noch unendlich lang, so stellen wir fest, dass das Mensch steht, dass das Leben, wenn es ein ewiges Leben ist, letztendlich unendlich wertvoll ist. Und das schon bei einem Menschen ist es unendlich wertvoll. Nicht erst, wenn ich viele habe und dann wird es immer mehr. Schon bei einem Menschen ist das ewige Leben unendlich wertvoll. Wir als Menschen, wir können das nicht begreifen. Das übersteigt unser Vorstellungsvermögen gänzlich. Ich kann vielleicht ein bisschen da rumrechnen, ja, okay. Aber wirklich verstehen, na, verstehen wird schon aus anderem Holz geschnitzt. Also das ist nicht der Fall. Aber weil Jesus ja aus der Ewigkeit kam, weil Jesus die Ewigkeit kennt, deshalb weiß der um den Wert des ewigen Lebens beim Menschen. Und das ist der Grund, warum Jesus auch für einen einzigen Menschen, für dich ganz alleine, bereit gewesen wäre zu sterben. Weil es schon bei einem einzigen Menschen unendlich wertvoll ist und jeden Aufwand wert. Der nächste Punkt. Wer vertröstet wen? Ein Vorwurf, den wir als Christen, denke ich, immer wieder mal hören, mehr oder weniger, denke ich, hat denn jeder von euch schon mal gehört, nämlich, dass wir als Christen die Menschen immer nur auf die Ewigkeit vertrösten. Habt ihr das schon mal gehört? Kennt das jemand? Und ich meine, natürlich, können wir als Christen dann argumentieren und sagen, ja, aber als gläubiger Mensch kann ich Erfahrungen machen mit meinem Gott, die sind unglaublich wertvoll. Ich habe viele Erfahrungen gemacht mit meinem Gott. Oder Gott schenkt uns ein erfülltes Leben. Und vielleicht haben wir noch viele andere Argumente. Aber ich glaube, dass die Mathematik uns noch einen anderen Punkt, einen anderen Schluss auch nahelegt. Wenn wir wieder die Dauer des Lebens anschauen, ja. Wir haben ja gerade festgestellt, wer nicht ewig lebt, hat nie gelebt, weil auch wenn das Leben lange ist, naja, im Vergleich zum ewigen Tod ist nichts, also null, auf alle Fälle bedeutungslos. Wenn wir dann auch noch die Qualität des Lebens uns betrachten, ja, dass wir, weil selbst wenn man ein gutes Leben führt, also ich kenne kein Leben, das nicht irgendwie von Not und Leid, von Krankheit betroffen wäre. Ich glaube, sowas gibt es nicht in dieser Welt. Und deshalb haben wir eben diesen, aber als gläubige Menschen haben wir diesen Ausblick, diese Hoffnung auf ein besseres Leben, wie es die Simone vorher schon vorgelesen hat aus dem Psalm 84. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle im Haus meines Gottes stehen, als wohnen in den Zelten der Gottlosen. Diese Qualität, die spielt eine große Rolle auch. Also Qualität und Dauer, sodass wir eigentlich dann als Schluss ziehen können, wenn ich auf die Dauer des Lebens und vor allem, wenn ich auf die Dauer des Lebens schaue und auf die Qualität eines Lebens, das ja auch geprägt ist von allen möglichen Sorgen, dann glaube ich, können wir sagen, dass im Prinzip eigentlich der Umkehrschluss richtig ist. Nicht die Christen vertrösten die Menschen immer bloß aufs Jenseits, sondern ich würde eigentlich sagen, wie es hier steht, die Menschheit oder die Welt vertröstet die Menschen mit einem bedeutungslosen Leben. Das wird umso deutlicher, je weiter wir zurückblickt. Denken wir zum Beispiel an einen Johannes den Täufer, ja. Ein bekannter Mensch in unseren Kreisen, wir kennen seine Geschichte. Viele Leute können überhaupt nicht verstehen, wie Gott es zulassen konnte, dass der mit 30 Jahren einfach enthauptet wurde. Warum hat Jesus den nicht gerettet? Ja? Aber jetzt denkt man mal drüber nach. Wenn Jesus Johannes den Täufer gerettet hätte, aus dem Gefängnis befreit hätte, der Johannes der Täufer wäre in die Wüste zurückgegangen, er hätte dort vielleicht noch 50 Jahre gelebt und wäre 80 Jahre alt geworden. Aber wenn wir jetzt heute zurückschauen, ich meine, momentan, das wird jetzt etwa von der Zeit her bald so, dass der Johannes der Täufer 2000 Jahre tot ist. Wenn Jesus ihn gerettet hätte, dann wäre er 1950 Jahre tot. Macht das einen Unterschied? Ihr Lieben, merkt ihr, es macht keinen Unterschied. Es ist gerade egal. Ein anderer Punkt, denke ich, der ist auch nicht unwichtig. Die Logik. Heute wird ja oft argumentiert, dass wir leben in einer aufgeklärten Welt. Die Wissenschaft hat enorme Fortschritte gemacht über die Jahrhunderte. Und dann wird oft argumentiert, man kann doch heute überhaupt nicht mehr glauben. Ja, das widerspricht der Logik. Aber ich denke, es ist vielleicht ganz anders. Es gibt diese schöne Geschichte von Blaise Pascal, einem französischen Mathematiker, Physiker, damals im 17. Jahrhundert hat man das eh nicht so differenziert. Und der war Blaise Pascal, ich denke, ihr kennt ihn, auch wenn ihr es vielleicht nicht so wisst, wenn ihr einen Wetterbericht anhört und dort ist die Rede von 1013 Hektopascal, dann kommt es von diesem Mann. Nach ihm wurde der Druck benannt. Also Blaise Pascal, er war ein sehr gläubiger Mensch, ein sehr gläubiger Wissenschaftler und er hatte einen Freund. Und dieser Freund, der war nicht gläubig und die hatten so ein Gespräch miteinander und Pascal hat ihm dann gesagt, etwa so mit meinen Worten ausgedrückt, schau, wir leben jetzt beide, du und ich, aber die Zeit wird vergehen und wir werden beide sterben. Ja? Und jetzt nehmen wir mal an, dass du recht hast. Es gibt keinen Gott, es gibt kein ewiges Leben, mit dem Tod ist alles aus. Gut, dann hast du recht, aber du wirst es nie erfahren, weil du bist ja tot. Also du hast nichts davon, dass du recht hast. Ich habe mich dann getäuscht. Mein Glauben war vergeblich und ich werde nie das ewige Leben bekommen, aber ich werde es auch nicht wissen, weil ich bin ja auch tot. Also es ist eigentlich gerade egal, ob ich, also es ist mir einfach egal dann in der Situation. Jetzt stell dir aber vor, ich habe recht und es gibt einen liebenden Gott und es gibt das ewige Leben. Dann werden wir beide auferstehen. Und ich werde als Geschenk, nicht verdient, aber als Geschenk von meinem liebenden Gott ein ewiges Leben in einer unvorstellbar perfekten Welt in der unmittelbaren Beziehung zu meinem Gott erleben. Das ist unbegreiflich. Du hingegen, du wirst nur dein Urteil empfangen. Du wirst erkennen, dass du alles verloren hast, bevor du für ewig stirbst. Und so hat Pascal geschlussfolgert, wenn ich mich für Gott entscheide und ich liege falsch, verliere ich nichts. Wenn ich mich aber gegen ihn entscheide und ich irre mich, verliere ich die Ewigkeit. Oder wie ich immer sage, als Christ kann ich nur gewinnen und als ungläubiger Mensch kann ich nur verlieren. Ich denke, als Motivation für den Glauben wäre das nicht richtig. Das wäre zu wenig. Insofern denke ich, der Glaube muss schon auf anderen Fundamenten stehen als auf diesem Wissen. Aber eines ist ein wichtiger Punkt. Es ist eben nicht, so wie es oft dargestellt wird, dass die Logik gegen den Glauben spricht. Nein, ganz im Gegenteil. Die Logik sagt, ergreife diese Hand unbedingt. Nimm dieses Angebot an, du kannst nichts verlieren, aber alles, wirklich alles gewinnen. Damit kommen wir zum nächsten Punkt. Ein ungerechter Lohn. Wir haben dieses Gleichnis und weil die Zeit, wenn die Uhr stimmt, noch nicht so weit fortgeschritten ist, kann ich es auch noch lesen. Wir haben hier dieses Gleichnis von Jesus, das ich denke, wir alle ja sehr gut kennen. In Matthäus Kapitel 20 und dort die Verse 1 bis 15, das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Denn das Reich der Himmel gleicht einem Hausherrn, der am Morgen früh ausging, um Arbeiter in seinen Weinberg einzustellen. Und nachdem er mit den Arbeitern um einen Denar für den Tag übereingekommen war, sandte er sie in seinen Weinberg. Als er um die dritte Stunde ausging, sah er andere auf dem Markt untätig stehen und sprach zu diesen, geht auch ihr in den Weinberg und was recht ist, will ich euch geben. Und sie gingen hin. Wiederum ging er aus um die sechste Stunde und um die neunte Stunde und tat dasselbe. Als er aber um die elfte Stunde ausging, fand er andere untätig dastehen und sprach zu ihnen, warum steht ihr hier den ganzen Tag untätig? Sie sprachen zu ihm, es hat uns niemand eingestellt. Er spricht zu ihnen, geht auch ihr in den Weinberg und was recht ist, das werdet ihr empfangen. Als es aber Abend geworden war, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter, rufe die Arbeiter und bezahle ihnen den Lohn, indem du bei den Letzten anfängst bis zu den Ersten. Und es kamen die, welche um die elfte Stunde eingestellt worden waren und empfingen jeder, jeder einen Denar. Und als sie ihn empfangen hatten, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen, diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleich gemacht, die wir die Last und Hitze des Tages getragen haben. Er aber antwortete und sprach zu einem unter ihnen, Freund, ich tue dir nicht Unrecht, bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? Nimm das Deine und geh hin, ich will aber diesem Letzten so viel geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Blickst du darum neidisch, weil ich gütig bin? So werden die Letzten, das gehört nicht mehr dazu, Entschuldigung. Also, soweit dieses Gleichnis. Ich denke, dass wir alle dieses Gleichnis ja sehr gut kennen. Und ich glaube, die meisten Menschen, wenn sie dieses Gleichnis hören, haben vielleicht so den Gedanken, ist es eigentlich gerecht? Der eine arbeitet eine Stunde, der andere arbeitet 12 und alle bekommen den gleichen Lohn. Vielleicht geht es uns selber so, dass wir uns denken, naja, ganz gerecht ist das nicht. Ich meine, natürlich sagen wir ja, Jesus wollte damit Gottes Güte zeigen und seine Liebe. Und deshalb geht es so, aber ich denke, dass die Mathematik uns auch hier wieder noch einen, vielleicht einen zweiten Aspekt eröffnen kann, was diese vermeintliche Ungerechtigkeit auflösen könnte. Und zwar hat es vielleicht damit zu tun, wenn wir uns diesen Text anschauen und bloß ein paar Verse zurückgehen, dann sehen wir, dass der Petrus Jesus eine Frage stellt. Und deshalb denke ich, dass die Arbeit im Weinberg, die wir in dem Gleichnis sehen, eigentlich bloß ein Bild ist für die Arbeit im Werk Gottes. Petrus sagt ja, und das lesen wir hier ab Vers 27 im Kapitel 19, da antwortete Petrus und sprach zu ihm, also zu Jesus, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür zuteil? Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, auch auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Und jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kind oder Äcker verlassen hat, um meines Namens willen, der wird es hundertfältig empfangen und das ewige Leben erben. Und unmittelbar im Anschluss erzählt Jesus dieses Gleichnis. So vermute ich eben oder habe ich den Eindruck, dass die Arbeit im Weinberg ein Gleichnis ist für die Arbeit im Werk Gottes. Und entsprechend ist auch der Lohn im Gleichnis, denke ich, ein Bild für den Lohn, den Gott seinen Nachfolgern, den gläubigen Menschen für den Dienst in seinem Werk geben wird. Und der Lohn der Nachfolge ist das ewige Leben, oder? Und das ewige Leben, so haben wir festgestellt, das ewige Leben ist unvorstellbar, ist unbegreiflich, ist unendlich wertvoll. Und da kommt jetzt ein wichtiger Punkt ins Spiel. Dieses unendlich, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gezeigt, diese liegende Acht, die da für die Darstellung in der Nomenklatur verwendet wird. Dieses unendlich, das ist keine Zahl, sondern unendlich ist eine Eigenschaft. Da ist eben nicht so, dass ich, wenn ich zu unendlich 50 dazu addiere, dass das dann mehr wird. Ganz im Gegenteil, wie ich es hier geschrieben habe, als zwei von unendlich vielen Beispielen, 200 mal unendlich ist immer noch nur, in Anführungsstrichen, nur unendlich. Oder auch, wenn ich unendlich durch 1000 teile oder durch eine Milliarde, setz ein, was du willst, wenn ich es teile, es kommt immer wieder unendlich raus. Versteht ihr? Das ist eine Eigenschaft unendlich, die sich nicht verändert dadurch, dass ich irgendwas hinzutue oder wegtue. Und deshalb kann man jetzt eigentlich schlussfolgern, oder man könnte es auch so sehen, dass jeder von den Arbeitern den gleichen Stundenlohn bekommen hat. Wäre doch gleich viel gerechter, oder? Wenn jeder den gleichen Stundenlohn kriegt, dann können wir sagen, ja, der Erste, der hat 12-mal unendlich viel bekommen und die Letzten, die haben bloß einmal unendlich viel bekommen. Die vermeintliche Ungerechtigkeit entsteht dadurch, dass das Ergebnis immer gleich ist. Aber es kommt nicht daher, dass Gott ungerecht wäre, sondern ganz im Gegenteil, es kommt aus seiner Großzügigkeit, weil er uns für endliche Arbeit, ob eine Stunde oder 12 oder Jahrzehnte, ist egal, dass er uns für endlichen Aufwand einen unendlichen Lohn gibt, ein unendliches Geschenk. Und so macht es den Eindruck, als ob Gott ungerecht wäre, obwohl das gar nicht der Fall ist. Eben, der gleiche Lohn ist eben keine Folge einer Ungerechtigkeit, sondern ganz im Gegenteil, der grenzenlosen Güte Gottes. Und der Unterschied, was ist der Unterschied zwischen denen, die am Anfang schon da waren und denen, die zum Schluss erst gekommen sind? Nun, diejenigen, die am Anfang schon da waren, die durften ihr ganzes Leben lang über Gottes Güte und seine Gnade und Barmherzigkeit schon erleben und erfahren. Und diejenigen, die ganz zum Schluss gekommen sind, die standen bis zum Schluss in der Gefahr, für ewig verloren zu sein. Das ist der Unterschied. Kommen wir zu einem nächsten Punkt, dem Preis der Nachfolge. Ihr Lieben, viele Menschen zahlen einen oder haben einen hohen Preis bezahlt für die Nachfolge Jesu. Wenn wir in der Geschichte zurückschauen, sehr viele Menschen haben einen gewaltigen Preis bezahlt, haben ihr Leben verloren. Auch heute, Christen sind die am meisten verfolgte Glaubensgemeinschaft. Bis heute sterben tagtäglich Menschen um ihres christlichen Glaubens willen. Ja, und vielleicht haben auch wir schon mal erlebt, dass wir schräg angeschaut wurden, weil wir Christen sind, weil wir es ernst nehmen. Wenn wir uns nun den Preis der Nachfolge anschauen, die Bibel sagt ja, dass die Erlösung ein Geschenk ist, oder? Da sind wir uns einig, die Erlösung ist ein Geschenk. Und wie viel kostet ein Geschenk? No, nix, oder? Ein Geschenk kostet nix. Ja, aber wie passt das jetzt zusammen? Wie passt das zusammen, dass die Bibel sagt, dass die Erlösung ein Geschenk ist und dann stellen wir fest, dass viele Menschen einen hohen Preis dafür bezahlen? Nun, auch hier kann uns vielleicht die Mathematik ein Stück weiterhelfen. Der Preis der Ware, wie berechnet er sich? Nun, einfach aus zwei Komponenten, oder? Da haben wir zum einen den Preis in Euros oder was auch immer, manchmal auch in Verfolgung gemessen, keine Ahnung. Ein Preis einer Ware und die Leistung, die ich dafür bekomme. Deshalb spricht man ja vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Habt ihr sicher schon gehört, Preis-Leistungs-Verhältnis. Daher ist es eben so, dass zum Beispiel ein Glas Wasser für 3 Euro, das ja viel billiger ist als jetzt ein 4-Sterne-Menü für 10 Euro, dass dieses Glas Wasser im Prinzip, und jetzt funktioniert es nicht, okay, das Größerzeichen hätte sich umdrehen sollen, die Animation ist irgendwie verloren gegangen, aber ich denke, ihr versteht es auch, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis ist beim 4-Sterne-Menü für 10 Euro viel besser als bei einem Glas Wasser für 3 Euro. Und wenn wir das jetzt auf den Preis der Nachfolge wieder anwenden, dieses Preis-Leistungs-Verhältnis, und dann ergibt sich daraus rein mathematisch gesehen wieder ein interessantes Preis-Leistungs-Verhältnis, weil der Preis, nun ja, wie wir gesehen haben, der Preis kann sehr hoch sein, den Menschen bezahlt haben für die Nachfolge Jesu. Aber das, was sie dafür bekommen, das ewige Leben, ist unendlich wertvoll. Und wenn ich jetzt diesen Preis, egal wie hoch er sein mag, durch unendlich teile, ja, dann kommt wieder Null raus. Sodass wir letztendlich folgen können, dass die Nachfolge, der Preis der Nachfolge tatsächlich geschenkt ist, dass es umsonst ist. Das heißt aber nicht, eben nicht umsonst. Es kann schon was kosten, aber der Preis, den es kostet, der ist immer verschwindend im Vergleich zu dem, was Jesus uns durch sein Opfer erkauft hat und was er uns in der Nachfolge anbietet. Von Ellen White gibt es auch einen Zitat, da steht jetzt hier am Bildschirm, das, glaube ich, in die Richtung auch ganz gut passt. Ellen White beschreibt in den frühen Schriften eine Vision, wo sie himmlische Szenerien sieht, himmlische Orte sieht. Und die Christen der damaligen Zeit, die hatten es nicht einfach. Die waren mit vielen Problemen konfrontiert. Und so schreibt sie, wir versuchten, unsere größten Schwierigkeiten zu erzählen, also dort in dieser Vision, wo sie praktisch Jesus sah und die himmlischen Welten. Wir versuchten, unsere größten Schwierigkeiten zu erzählen, aber sie erschienen so klein, dass wir nicht darüber sprechen konnten. Und wir riefen alle nur, Halleluja, der Himmel ist leicht genug zu erlangen. Manche Dinge sind sehr schwierig, aber im Nachhinein sind sie es wert. Wahrscheinlich ist das beste Beispiel dafür, und das können jetzt hauptsächlich die Mütter unter uns wahrscheinlich nachvollziehen, die Geburt eines Kindes. Etwas, was, so habe ich mir sagen lassen und beim Samuel auch ein Stück weit miterlebt, wohl extrem schmerzhaft ist. Aber wenn man das Kind dann in den Armen hält, dann spielt es irgendwie keine Rolle mehr. Das heißt, das Ergebnis ist einfach so wunderbar, dass man an das Vorherige nicht mehr denkt. Ich weiß nicht, ob die Mütter unter euch mir da zustimmen können. Damit kommen wir zum vorletzten Punkt meiner Aufzählung, zum Zehnten. Ein heikles Thema. Ein ganz ein heikles Thema, der Zehnte. Ja. Also, ich muss euch sagen, ihr Lieben, rein mathematisch können wir das nicht erklären, ja. Also, die Mathematik ist ja da knallhart. Die sagt uns eindeutig, 100% minus 10% ist 90%, ja, und 90 ist weniger als 100, oder? Also, da beißt die Maus keinen Faden ab. Das können wir drehen und wenden, wie wir wollen, ändert sich nichts. Das ist halt so. Nun kann man das Ganze aber auch etwas anders sehen. Man kann das auch so sehen, dass wenn ich in meiner Erfahrung oder wenn meine Erfahrung mir zeigt, dass ich, wenn ich den Zehnten gebe, also mit 90% auskommen muss, dass ich dann weiterkomme, es eigentlich besser reicht, als wenn ich den Zehnten nicht gebe, dann kann man eigentlich sagen, dass die Mathematik mit ihrer Exaktheit ja beweist, dass hier der Segen Gottes im Spiel sein muss. Weil die Mathematik sagt, klar, das geht nicht. Das ist einfach nicht. 90% ist weniger als 100. Also wir sehen, die Mathematik beweist geradezu den Segen Gottes mit ihrer Exaktheit. Ich meine, Gott sagt ja in Malachi, prüft mich, probiert es aus. Gerade beim Zehnten. Und wenn ich zurückdenke, als wir unser erstes Haus gebaut haben, wir waren damals noch nicht sehr lange in der Gemeinde, aber wir hatten beschlossen, dass wir auch jetzt, wo wir das Haus gebaut hatten und natürlich Schulden hatten, wie jeder, der ein Haus baut, beschlossen haben, dass wir dennoch weiter den Zehnten geben. Und meine Mutter, die nicht Adventistin war, die hat dann gesagt, na ja, wenn ihr jeden Monat so viel Geld hergeben wollt, da könnt ihr euer Haus nie bezahlen. Also das geht nicht, ja, es wird nicht funktionieren. Naja, nach 7,5 Jahren was bezahlt und ich arbeite im öffentlichen Dienst, also und ich spiele auch nicht Lotto. Gut, damit kommen wir zum letzten Punkt, der geraden Kurve. Ja, was ist jetzt das? Eine gerade Kurve. Ein Intelligenztest habe ich letztens gehört, aber okay. Ellen White schreibt, und dieses Zitat habt ihr schon öfter von mir gehört, wir haben für die Zukunft nichts zu befürchten, es sei denn, dass wir des Weges vergäßen, den der Herr uns führte, und dass wir die Lehren nicht beherzigten, die wir aus der Geschichte unseres Werkes ziehen sollten. Was hat das mit Mathematik zu tun? Nun, alles ist exponentiell. Ihr Lieben, als Menschen haben wir ein Problem. Und zwar ist das Problem, liegt in unserem Denken. Der Mensch denkt an und für sich streng linear. Das Problem ist aber, dass es sowohl in der Natur als auch im gesellschaftlichen Zusammenleben und wo auch immer eigentlich fast keine linearen Prozesse gibt. So gut wie alles verläuft entweder irgendwie überproportional oder eben gar exponentiell. Exponentielles Wachstum, das ist etwas, was ganz kräftig ist. Was heißt das? Schauen wir es uns an. Die Exponentialfunktion. Schaut in etwa so aus, vom Graphen her. Das heißt, eine Kurve, eine Funktion, die beginnt erst mal ganz flach, ich versuche das mal hier. Also hier unten, da ist es ganz flach. Es beginnt ganz flach und dann wird es immer steiler, geht immer schneller und immer stärker nach oben. Zum Beispiel das Bevölkerungswachstum ist ein Prozess oder ist etwas, was nach exponentiellen Maßstäben verläuft. Und deshalb spricht man auch von der Bevölkerungsexplosion. Das habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört, oder? Bevölkerungsexplosion, weil irgendwann, wenn man den erstmal weit genug hier auf der rechten Seite ist, dann geht's ganz, ganz schnell nach oben. Und das ist eben das. Am Anfang ist ganz flach und dann wird's immer schneller, geht immer steiler nach oben. Wie wirkt sich das aus? Wenn wir zum Beispiel uns die Geschichte des Volkes Israel anschauen, wenn wir Gottes Wort aufschlagen, Altes Testament, uns die Geschichte des Volkes Israel anschauen, dann denke ich, geht es jedem von uns so, dass man sich denkt, wenn man das so liest, fragt man sich, wie konnten die immer wieder in die gleichen Löcher fallen? Ja, wie konnten die immer wieder die gleichen Fehler machen? Aber was wir einfach berücksichtigen müssen, dieser Abfall des Volkes, der war ja, der ist ja nicht über Nacht passiert. Das, was wir hier auf wenigen Versen zusammengedrückt finden, das hat sich ja oft über Jahre, Jahrzehnte gezogen. Und diese schleichenden Prozesse, die sind das Problem. Und da kommen wir eben jetzt zu dieser Exponentialfunktion. Wenn wir sagen, diese grüne Linie hier, das ist das, wo wir hinwollen, das ist der richtige Weg. Das ist die richtige Richtung, dahin müssen wir gehen. Ja. Dann stellen wir fest, dass es manchmal so Änderungen gibt. Ja. Da gibt es so kleine Abweichungen. Weißt du, ja, diese graue Linie, ich denke, ihr könnt die erkennen, da merkt man nicht viel Unterschied, oder, zu der grünen. Das schaut eigentlich ganz, ganz gut aus. Sehr in guter Näherung das, wo wir hinwollen. Das Problem ist bloß, die nächsten Änderungen, ja, die orientieren sich schon nicht mehr an der grünen Linie, sondern an diesem bisschen daneben. Und wenn wir das dann beobachten, Jahr für Jahr, Generation für Generation, wird es immer steiler. Die Abweichungen wir kommen immer mehr in die falsche Richtung. Und so haben wir, ohne dass es irgendwo mal irgendetwas Schlimmes gab, irgendetwas, wo man sagt, Mensch, da hat sich richtig was getan, da hat sich richtig was verändert, stellen wir fest, dass man nach einer gewissen Zeit vielleicht in einer völlig anderen Richtung unterwegs ist, als man das möchte, ohne dass es jemals irgendwelche großen Änderungen gegeben hat. Und weil Gott das weiß, deshalb warnt er uns ja auch. Es gibt diese göttliche Warnung, würde ich es nennen, an der Stelle, nämlich im Hohen Lied, Kapitel 2, Vers 15, wo Gott davor warnt und sagt, die kleinen Füchse sind es, die kleinen Füchse, die den Weinberg verderben. Also es sind eben die kleinen Veränderungen, von denen oft die größte Gefahr ausgeht. Und zwar deshalb, weil sie so harmlos erscheinen, wenn sie stattfinden. Und weil Satan diese Zusammenhänge bestens kennt, deshalb hat er sehr großes Interesse daran, kleine Veränderungen in die Gemeinde hineinzubringen. Das können Veränderungen sein bezüglich Lehre, bezüglich Musik, bezüglich Kleidung, Weltanschauung, egal was immer es ist. Kleine Veränderungen. Alle diese Veränderungen, die erscheinen zunächst harmlos, unspektakulär. Aber in der Summe führen sie mit der Zeit oft zu dramatischen Veränderungen. Das sehen wir ganz deutlich, denke ich, wenn wir heute in unsere Gesellschaft hineinschauen, dass sich da, schauen wir zurück, ein paar Jahrzehnte, dann sich dramatische Veränderungen ergeben. Ich würde sagen, wir sehen das zunehmend auch in der Gemeinde. Wir müssen da wirklich aufpassen. Dabei ist der Mechanismus, der dahinter steckt, immer der gleiche. Der ist immer der gleiche. Und wer diesen Mechanismus nicht kennt, der steckt tatsächlich in der Gefahr, dass es ihn aus einer vermeintlich geraden Kurve, weil man ja nicht merkt, dass da überhaupt sich was verändert, dass es einen da hinausträgt. Dass man sich auf einem krummen Weg befindet, ihr Lieben, das merkt man nicht, wenn man immer nur den nächsten Schritt betrachtet. Dass man sich auf einem krummen Weg befindet, das merkt man dann, wenn man weiterblickt. Und da wir die Zukunft nicht kennen, können wir bloß zurückblicken. Es geht nicht anders. Und damit sind wir eben bei dieser Aussage von Ellen White, dass es wichtig ist, zurückzublicken auf das, wie Gott uns in der Vergangenheit geführt hat. Damit ein Wort an unsere Jugend. Unsere Reihen sind zwar heute nicht so gut gefüllt wie sonst, aber wir haben trotzdem viele Jugendliche, junge Menschen unter uns, junge Erwachsene, das freut mich sehr. Und an euch möchte ich an dieser Stelle auch ein Wort richten, ganz besonders. Ihr Lieben, je älter das man wird, umso weiter blickt man zurück. Leider muss ich sagen, kann ich das sagen. Je älter das man wird, umso weiter blickt man zurück und umso vorsichtiger wird man auch. Einfach deshalb, weil man einfach schon zu oft erlebt hat, dass Dinge, die, wie soll ich sagen, hoffnungsvoll und verheißungsvoll begonnen haben, dass die letztendlich oft dann doch ganz üble Nebenwirkungen hatten und ganz andere Ergebnisse gezeigt haben, als man das vielleicht erwartet hätte. Wie wir gesehen haben oder wie ich versucht habe zu zeigen, sieht man den Dingen oft nicht an, wohin sie letztendlich wirklich führen. Am Anfang schaut so manches unproblematisch aus und das Ergebnis ist dann ein ganz anderes. Und dabei geht es überhaupt nicht darum, irgendwie rechthaberisch sein zu wollen, gar nicht. Sondern es geht doch nur darum, dass wir alle dieses eine wirklich große Ziel erreichen wollen. Dieses Ziel, über das ich heute geredet habe, damit nicht zum Schluss null rauskommt. Nämlich das ewige Leben zu bekommen. Dieses ewige Leben zu haben, da sagt man, jetzt beginnt es in dem Moment, wo ich Gottes Angebot annehme, seine Hand ergreife, dieses ewige Leben zu haben und Menschen, die es noch nicht angenommen haben, genau dafür zu gewinnen. Damit bin ich am Ende angekommen bei der Zusammenfassung. Was nimmst du mit von diesen Gedanken, die ich heute versucht habe darzustellen? Was nimmst du mit? Wenn ich es mir aussuchen dürfte, wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann würde ich mir zwei Dinge wünschen. Zum einen, dass ihr diesen Gedanken mitnehmt, dass nicht vom rechten Weg abzukommen, ich muss besser ablesen, habe ich schon gesehen, um nicht vom rechten Weg abzukommen, müssen wir als Gemeinde und als jeder Einzelne von uns, müssen wir unseren Glauben immer wieder an Gottes Wort neu ausrichten und prüfen. Müssen uns daran erinnern, wie Gott uns ganz persönlich und die Gemeinde geführt hat, damit eben es uns nicht aus dieser geraden Kurve hinausträgt. Und wenn wir auf die Geschichte des Volkes Israels blicken und wenn wir auf die Geschichte der Christenheit blicken, dann sehen wir, dass das ganz wichtig ist. Das kann schneller passieren, als man denkt, dass man sich auf dem falschen Wege befindet. Und der zweite Punkt, den ich mir natürlich wünschen würde, ist dieser Gedanke, wer nicht ewig lebt, hat nie gelebt. Dass er den vielleicht mitnimmt. Da geht es nicht darum, Angst oder Fatalismus zu schüren, wahrlich nicht. Sondern dieser Gedanke, denke ich, hilft uns oder kann uns helfen, den Dingen dieses Lebens den rechten Stellenwert zu geben. Dieses Leben, ihr Lieben, dieses Leben, dass wir alle hier, jetzt und heute leben. Dieses Leben ist nicht alles. Ja, es ist eigentlich eher gar nichts. Und egal was passiert, dieses Leben, es wird vergehen, so oder so. Im Strom der Zeit wird es einfach mitgespült und ist weg. Aber es entscheidet darüber, ob ich ewig leben kann oder nicht. Und deshalb ihr Leben, ist dieses Leben unendlich wichtig. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.